Radio 1. Nur für Erwachsene.
In den nächsten Minuten begegnen wir einem Schriftsteller, der einen Roman über einen Dichter geschrieben hat, der keine Lust mehr hat, ein Dichter zu sein, der auch keine Lust mehr hat, in Berlin zu leben, dem es hier zu laut oder zu leise ist, zu weit oder zu eng, für den das nichts mehr ist. Es ist die Geschichte eines Helden, der keiner ist und auch keiner wird, weil er natürlich auch ständig scheitert. Und wie es mit solchen Geschichten so ist, sie ist tragisch und sie ist komisch und sehr wundervoll. Kapitulation heißt dieser Roman. Und wir sind sehr froh, dass der Schriftsteller, der den Schriftsteller bzw. Dichter erfunden hat, jetzt bei uns ist, Michel Descartes. Hallo.
Hallo.
Jetzt darfst du Hallo sagen.
Hallo, guten
Hallo.
Schön, hier zu sein.
Ja, ich habe gerade gedacht, es ging gerade um Mesut Özil. Mhm. Du hast mal ein Hörspiel über Philipp Lahm gemacht, habe ich heute bei meiner Feinrecherche herausgefunden.
Ja, ja.
Fußball. Wollen wir über Fußball reden?
Nee, ne? Nein, machen wir jetzt nicht. Das Hörspiel ging auch nicht um Fußball.
Das ging um Philipp Lahm.
Nur um Philipp Lahm.
Genau, hier ging es auch nur um Mesut Özil.
Was der so macht den ganzen Tag,
ja.
Wenn er nicht Fußball spielt.
Genau, das ist jetzt auch schon ziemlich lange her.
Ja.
Genau, deswegen lass uns über das reden, was jetzt Phase ist. Also der Roman nach 1000 deutsche Diskotheken und die Cobra von Kreuzberg. Zwei fantastische Romane. Jetzt also Kapitulation. Da kapituliert ein Dichter namens Laszlo Karasin am 2. September 2017 in Kreuzberg. War das auch das Datum, wo er bei dir in deine Welt kam?
Tatsächlich war das so. Vielleicht nicht der 2. September 2017, aber wahrscheinlich ein oder zwei Wochen vorher oder nachher. Ich weiß das nicht mehr so genau. Habe ich tatsächlich die erste Seite geschrieben, die jetzt auch im Buch so drin steht. Wie sie jetzt drin steht.
Wie sie jetzt eben so
wahrscheinlich drin. Mit ein paar Kommas noch falsch oder so, aber sonst genau so.
Mhm. Ja. Was natürlich die zweite Frage nach sich zieht, wo man denkt, dieser Moment, wo dieser Dichter, also wo Laszlo sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, es reicht mir, ich will das gar nicht mehr, ich will auch aus Berlin raus. Ist das ein Gefühl, das du mit ihm durchaus teilen konntest?
Ja, natürlich, oder? Geht uns doch aber wahrscheinlich auch allen so.
Ja.
Oder? Also so eine Berlin-Hassliebe, ich weiß gar nicht, wie das hier anders gehen soll. In der Stadt und dass man seinen Job hinwirft, das ist ja vielleicht auch dem einen oder anderen ein Bedürfnis ab und zu, wenn man, oder? Also, keine Ahnung,
wie oft du
das schon dachtest, jetzt reicht's, jetzt mache ich was völlig anderes und dann überlegt man sich, aber was denn dann eigentlich und dann, ne? Ist doch nicht so einfach.
Nee, ist doch nicht so einfach. Wobei ich, glaube ich, irgendwie Glück habe, weil ich irgendwie das gar nicht ständig sagen muss, weil ich ja hier arbeite. Das war so total cool. Weißt du, also bei diesem Radiosender und so, was so toll. Aber ich kenne dieses Gefühl trotzdem. Wusstest du, als du Laszlo auf die ersten Seiten seine Gefühle hast erzählen lassen, schon welche Richtung das gehen würde? Also würdest du ihn als Schöpfer seiner Geschichte in die Welt hinaus schicken? Wusstest du schon, wohin es gehen würde? Mhm. Hast du meine Frage verstanden?
Ja.
Weil du guckst so, als wenn, hä?
Nee, aber ich habe ernsthaft drüber nachgedacht. Aber es ist ja immer so schwer, sowas im Nachhinein, jetzt ein paar Jahre später, wie war das denn damals? Wusste ich damals schon alles oder wusste ich gar nichts oder wusste ich so ein bisschen was? Ja, so alles zusammen, ne? Aber nee, ich wusste es nicht. Alles zu wissen ist ja auch ist total langweilig. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen.
Also man hat tatsächlich beim Lesen, mir ging es so, das Gefühl, dass du mit ihm zusammen auf diese Reise gegangen bist und ihm die Steine in den Weg gelegt hast, als es nötig war und ihn retten wolltest, wenn es auch nötig war. Also und das macht irgendwie fantastisch, es macht wirklich viel Spaß. Er verlässt Berlin mit einer Tasche voller Geld, die er gewonnen hat bei einer Stadtsparkasse in Wolfsburg. Die haben irgendwie so einen Literaturpreis ausgelobt. Mhm. Verdient, also hat 7.500 Euro gewonnen und denkt nun, okay, mit diesem Geld kann ich mich jetzt in den Ruhestand begeben, den er als in sehr interessanten und erstrebenswerten Zustand beschreibt.
Total. Ich meine, 7.500 Euro ist ja, wenn man Mitte 20 ist oder Ende 20, ja wahnsinnig viel Geld. Man kann damit alles machen. Man kann sich ein Auto kaufen, man kann auf Weltreise gehen. Man hat das Gefühl, ne, die Welt gehört einem mit dieser Summe. Man ist frei, ein neues Leben anzufangen.
Mhm.
Und das ist das Gefühl. in dem sich Laszlo befindet, am Anfang des Buches. Und genau, wenn man ein bisschen älter ist, Mitte 30 oder noch älter, merkt man, 7.500 Euro ist vielleicht gar nicht so viel,
wie
man denkt. Ne? Einmal im KDW was zum Mittag gegessen,
so wie
dann,
du,
ist,
ne?
dann ist
jeden
es
Tag.
Weg.
Genau. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Also außer vielleicht, er wird es auch irgendwann feststellen, dass diese 7.500 Euro nicht so wirklich ausreichen für das, was er vorhat. Also er besteigt einen Zug, hat eigentlich den Plan, an die bulgarische Riviera zu fahren, ändert dann aber seine Pläne und landet am Balaton bei seinem Onkel, der gute Ratschläge für ihn hat, unter anderem, also man muss ja dazu sagen, dass Laszlo, er ist ein Dichter, er schreibt interessante Gedichte, die ja eher so mittel sind, also er hält sich aber für schon sehr begabt, ne?
Unbedingt.
Ja, er hält sich eigentlich für ein verkanntes Genie, ne?
Genau, sonst könnte er sein Leben ja auch gar nicht so durchhalten, ne? Ohne so ein Größenwahn.
Ja. Und der Onkel bringt ihn auf eine ziemlich geniale Idee.
Genau, der Onkel rät ihm dazu, doch mal endlich ein 1-Million-Euro-Gedicht zu schreiben, um mal seine finanziellen Sorgen loszuwerden.
Ja.
Denn es ist ja auch relativ einfach. Ne?
Du, eben, und du wärst nicht Michel Descartes, wenn du es ihm so einfach machen würdest.
Ja.
Also wir wollen nicht viel verraten, nicht alles verraten, außer es wird noch einiges passieren. Es kommt auch Liebe im Spiel und so weiter. Was mich bei dir immer wieder fasziniert, ist, mit welcher Fantasie nicht nur deine Figuren ausgestattet sind, sondern auch die Namen, also die du dir erfindest. Also da haben wir eben Laszlo Karasin, es gibt einen Diamantis, es gibt Tigris oder Tigris, Tigris,
ja,
Tigris, Lawrence, Mercedes, Czeminski und mit der er eine, ich zitiere, jahrelange melodramatische On-Off-Operette hat. Und wir hatten ja schon früher bei Koba von Kreuzberg gab es Beverly Kaczmarek. Auch diese, also wie kommt man denn, welche Drogen muss man konsumieren, um auf diese Namen zu kommen? Das ist so krass.
Ja, das frage ich mich mal ganz viele Leute, was ich eigentlich geraucht habe. Wenn ich irgendwas geschrieben habe und dann sage ich eigentlich immer nichts, aber ich das ist immer ein Kompliment, finde ich. Das so. Und ach, die Namen, ja, findest du die?
Ich finde die total, weil die haben genau das, was es ist. Also das sind ja immer ganz irdische Figuren, die aber trotzdem so schillern und leuchten. Also die so in den Niederungen ihres Alltags und ihrer Verzweiflung sind und trotzdem schillern sie so. Und so sind die Namen auch.
Ach, das klingt erstmal toll.
Ja, musst du gar nicht kommentieren. Ich würde vorschlagen, weil es gibt eine Stelle in dem Buch, da diskutiert nicht mit dem Onkel, sondern mit seiner, wie heißt die Frau?
Ja, mit Mercedes oder mit
Chris? Mit der anderen. Die reden über Filme. Und da kommt Ace Ventura vor.
Ach ja, mit seinem Onkel.
Ach genau, die ein paar Fachsimpeln über Filme und er denkt sich neue Enden für Transformers 5 aus und so weiter. Also es ist sehr abgedreht. Und sie finden beide La Notte von Antonioni super.
Ja.
Und deswegen habe ich gedacht, dann hören wir doch Musik. Das ist ein Film aus dem Jahr 1961, ein italienischer Film, natürlich mit Marcello Mastroianni und Jeanne Moreau und Monica Vitti. Und wir hören ein Stück Musik, um uns einfach so ein bisschen in diese Geschichte einzugrooven. Und dann wirst du uns was vorlesen, einfach. Einverstanden?
Ja, gerne.
Michel Descartes, Musik. Das ist Musik aus einem Film, nämlich aus dem Film 1961, La Notte von Michelangelo Antonioni und gespielt, weil in einer kleinen Sequenz des Romans Kapitulation von Michel Descartes darüber gesprochen wird, über diesen Film. Aber eigentlich auch nur in einem Nebensatz. So, und jetzt ist Michel Descartes da, er ist immer noch da und wird uns was vorlesen. Und ich glaube, es ist diese Szene Sparkasse, oder?
Ja, es ist das zweite Kapitel. Das lese ich jetzt. Jahrelang hatte ich Gedichte geschrieben, die niemanden interessiert haben. Jahrelang hatte ich geschrieben und geschrieben, ohne einen Cent mit meinen Gedichten zu verdienen. Und jetzt plötzlich, wie aus dem Nichts, hatte ich 7.500 Euro dafür erhalten, gestiftet von der Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg. Eine Frau von der Sparkassenstiftung hatte mich angerufen und mir mitgeteilt, dass ich zusammen mit anderen Talenten ausgewählt worden sei, den Sparkassen-Kunstpreis zu erhalten. Zusammen mit anderen hoffnungsvollen Talenten, wie sie sagte. Jahrelang hatte ich meine Gedichte in Underground-Magazinen und im Internet veröffentlicht, ohne damit einen einzigen Cent zu verdienen, obwohl ich mir nichts sehnlicher gewünscht hätte. Und jetzt, wo ich zum ersten Mal einen angemessenen Lohn dafür erhielt, bekam ich ihn ausgerechnet von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Was für eine Gemeinheit, dachte ich. Ob ich mich denn nicht freuen würde, fragte die Frau von der Sparkasse und schob gleich hinterher, dass die diesjährige Sparkassengala im Wolfsburger Ritz-Carlton-Hotel stattfinden würde, wo mir die Preissumme von 7.500 Euro überreicht werden sollte. Erst sollte ich Gedichte lesen, dann würde es ein Buffet geben, dann die Preisurkunde. So sagte es die Sparkassenfrau am Telefon. Warum ausgerechnet ich für diesen Preis ausgewählt worden war, sagte sie dagegen nicht und ich konnte es mir auch nicht erklären. Ich nahm einfach an, dass diese Stiftung ein gewisses Budget hatte, das sie ausgeben musste. Es ist ja bekannt, dass die Sparkassen wirklich alles sponsern, um PR-mäßig gut dazustehen oder am Steuern zu sparen. Es war mir zu diesem Zeitpunkt auch egal. Zu diesem Zeitpunkt sah ich nur die 7.500 Euro vor mir, die ich mir sofort in Cash auszahlen lassen wollte. Und auch als ich 2 oder 3 Wochen später mit dem ICE zur Sparkassengala fuhr, dachte ich nur an diese 7.500 Euro, die mir versprochen worden waren. Und gleichzeitig dachte ich daran, dass es die Stadt Wolfsburg nur wegen der Nazis gab. Nur weil die Nazis diese gigantische Fabrik in die niedersächsische Steppe gewuchtet hatten, gibt es jetzt Wolfsburg in seiner ganzen wehrmachtgrauen Schrecklichkeit, dachte ich, während ich mir im Bordbistro ein kleines Bier einschenken ließ. Nur weil die Nazis diesen Konzern jahrelang von oben bis unten mit Reichsmark tapeziert haben, gibt es jetzt diese monströse Stadt mit ihren Stiftungsbeiräten und Sparkassengalas. Das dachte ich und dann dachte ich wieder an das Geld. An die mir versprochenen 7.500 Euro, die schon bald in meiner Tasche knistern würden. Zuerst dachte ich an die Nazis, dann wieder an das Geld, dann an die Nazis, dann wieder an das Geld, bis der Zug im Wolfsburger Bahnhof einfuhr und ich den letzten Schluck Bier hinunterstürzend zum ICE-Ausstieg lief und dem Schaffner auf dem Bahnsteig das leere Glas in die Hand drückte. Wolfsburg, sagte ich immer wieder leise vor mich hinmurmelnd, während ich vom Bahnhof zum Hotel lief. Wolfsburg, Wolfsburg, Wolfsburg. Als ich in der Lobby des Ritz-Carlton ankam, führte man mich zu den 3 anderen Preisträgerinnen, die blass und eingeschüchtert am Panoramafenster standen und mit der Wolfsburger Skyline verschmolzen. Ich weiß nicht mehr, was für Künstlerinnen das waren. Ich glaube, eine Oboistin, eine Librettistin, eine Bildhauerin. Es hat mich nicht interessiert und ich habe mich auch nicht mit ihnen unterhalten. Alles, woran ich denken konnte, waren die 7.500 Euro und ob ich vor der Lesung noch einen Drink bekommen konnte. Ich trank 2 oder 3 Wodka 7-Up an der Bar und betrat dann das Podium, auf dem schon ein Stuhl und ein Mikrofon standen. Ich hatte eine Auswahl meiner besten Gedichte vorbereitet, die ich jetzt vorlas. Ich las »Das Kristallmeer« und »Die einsamen Sonnen«. Ich las »Die Dinosaurierjahre«. Ich las sogar »Isabel Ovčarek«, das ich sonst nie lese, weil ich dabei schrecklich emotional werde, vor allem wenn ich betrunken bin. Und deswegen wurde ich auch diesmal schrecklich emotional und hatte 1 oder 2 Tränen in den Augen, während ich auf der Terrasse des Ritz-Carlton saß und las. Am Mittwoch warst du bei mir und wir ordneten den Monaten Farben zu. Am Samstag hätte ich dich gerne gesehen, doch du warst auf einem Auswärtsspiel und ich tanzen in der Diskothek. Am Dienstagmorgen lag ich mit Maren im Bett und dachte doch nur an dich und dass ich dich mag. Am Mittwoch warst du wieder bei mir und wir spielten den Urknall auf unseren Gitarren nach. Und als ich in diesem Moment aufschaute und eine kurze Pause machte, blickte ich in die teilnahmslosen, maschinenhaften Gesichter der Sparkassenmenschen, die in 10er-Reihen vor mir saßen, und die herumschwirrenden Ritz-Carlton-Boys zu sich winkten, um den Nachschub an ihren Rosé-Schorlen nicht abreißen zu lassen. Immer wieder blickte ich runter auf mein Manuskript und wieder hoch in die Sparkassengesichter und versuchte, das Gedicht zu Ende zu lesen, doch es ging nicht mehr. Nie wieder dachte ich in diesem Moment, werde ich in meinem Leben Gedichte vorlesen. Dann stand ich auf und ging von der Bühne, ohne mich nochmal umzusehen, während in meinem Rücken ein langsam einsetzender, verhaltener Applaus ertönte. Ich ging auf die andere Seite der Terrasse und klammerte das Geländer und in diesem Moment wollte ich nur noch in den Kanal springen und ich schwöre, ich hätte es auch getan, wenn nicht eine der Sparkassenfrauen hinter mir aufgetaucht wäre, die mir einen Blumenstrauß und einen Umschlag mit 75 giftgrünen 100-Euro-Scheinen in die Hand drückte. Völlig aufgedreht, wie nach einem Zuckerschock, lief ich zurück zum Bahnhof, nur dass ich keinen Zuckerschock hatte, sondern einen Geldschock. Und während meine Schritte immer schneller wurden, drehte ich mich ständig um, als würde ich verfolgt werden, als würden die Sparkassenmenschen jede Sekunde hinter mir auftauchen und den Umschlag zurückfordern. Erst als der ICE Wolfsburg verlassen hatte und ein paar Minuten gefahren war, beruhigte ich mich wieder. Ich beschloss, auf der Stelle zu packen, sobald ich wieder zu Hause war. Ich beschloss, meine Sporttasche zu packen und am nächsten Morgen so früh wie möglich den Eurocity zu nehmen und das schreckliche Berlin und die schreckliche Bundesrepublik zu verlassen. Und genau das tat ich auch.
Michel Descartes, und wenn Sie wissen wollen, wie es mit Laszlo weitergeht, dann müssen Sie diesen Roman lesen. Er ist sehr, sehr gut. Kapitulation heißt er. Er ist im März Verlag erschienen. Er ist auch sehr, sehr gut. Und am nächsten Donnerstag wird Michel Descartes übermorgen schon in der Fabrik in Potsdam lesen, richtig?
Genau, übermorgen am Donnerstag, 20 Uhr in der Fabrik in Potsdam. Kommen Sie vorbei.
Kommen Sie vorbei. Dankeschön, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne. Michel Descartes. Danke.
Tschüss.